eingedampft. Die Werder-Show.
Ich versuche, die Erwartungen zu übertreffen.
Wir auch. Und damit herzlich willkommen. Eingedeicht ist zurück aus der Sommerpause mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Chefreporter Daniel Cortheus. Hi, moin Daniel. Hi, moin Trainer.
Ja, moin.
Eingedeicht ist wieder da. Wir sind bekanntlich
sehr wertgeschätzte, absolute Fußballfachleute.
Genau, danke. Aber viel wichtiger, Fülle ist zurück. Fülle, neue Folge eingedeicht. Bist bereit?
Fit und bereit.
Ich auch, aber sowas von, Daniel. Und ich bin maximal hyped. Niklas Füllkrug ist zurück beim SV Werder Bremen. Ich finde es richtig, richtig geil. Hi.
Erstmal. Hi, grüß dich. Ja, dass du maximal hyped bist, wer hätte das gedacht? Haben wir hier noch nie erlebt. Aber ja, schöne Geschichte. Niklas Füllkrug zurück bei Werder Bremen. Sportlich immer mit der Einschränkung gesagt, wenn er denn fit bleibt, sicherlich eine riesengroße Verstärkung und natürlich für alle Werder-Fans und alle Fußballromantiker wahrscheinlich die Nachricht des Sommers. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Er hat ja auch keine Gelegenheit ausgelassen, seit er wieder da ist, zu betonen, wie sehr er diesen Verein liebt, ja, wie viel Bock er auf diesen Verein hat. Drückt das ja auch in Zahlen aus, nämlich, dass er ordentlich auf Gehalt verzichtet. Und ich hoffe sehr, dass das Ding gut geht, dass es sportlich mit Fülle ähnlich erfolgreich läuft wie in den Jahren, bevor er gegangen ist, als er für Werder vorne ganz, ganz, ganz wichtig war. Denn wenn wir ehrlich sind, seit er weg war, hattest du halt so einen Stürmer nicht mehr, hast diese Position nicht besetzt bekommen. Und jetzt hoffe ich, dass es mit ihm klappt. Hyped bin ich auch, grundsätzlich aber, weil ich Bock habe, dass endlich wieder Fußball gespielt wird. WM schön und gut, der Sommer war trotzdem lang. Jetzt liegt Werder in der Bundesliga wieder los. Wir haben Woche für Woche wieder Spiele, über die wir reden können. Ich glaube, da haben wir alle drauf gewartet.
Und es ging sich auch ganz gut an. 3:0 Pflichtsieg gegen den Lüneburger SK und Fülle hat direkt getroffen. Der erste Eindruck von Trainer Daniel Thun bezüglich Fülle, den hören wir mal hier.
Boah, der Junge hat Bock, der Junge hat Energie, also Selbstvertrauen ohne Ende, könnte man in Flaschen abfüllen und verkaufen.
Und genau dieser Spirit, dieser Vibe, das macht Fülle auch aus. Der signalisiert einfach, er hat voll Bock, alles für den SV Werder Bremen zu geben. Und ich bin wirklich sehr, sehr guter Dinge, dass das dann auch alles funktioniert. Und der SV Werder Bremen mit Fülle wieder nach Europa schielen darf. So,
Hust.
Wie ist das hier eigentlich mit Drinks? Saufen wir noch? Wie war das gleich? Trainer, wie machen wir das?
Jetzt muss ich kurz überlegen, wie es in der Vergangenheit war.
Ich auch, deswegen frage ich ja. Aber doch, ach so, wir haben doch hier gesagt, wir trinken jetzt nur noch O-Saft mit Eigelb.
Ja, auch an uns denken.
Scharf Power Drink.
Ja, ja, kann uns hier auch nur voranbringen, denke ich auch.
Und zu besonderen Anlässen. Und dafür reicht der 3:0-Pflichtsieg gegen den Lüneburger SK im Pokal nicht. Gibt's dann auch noch mal den harten Sprit. Aber heute dann erstmal O-Saft mit Eigelb. Das 40-köpfige Team hat was vorbereitet.
Oh, hervorragend. Der Stammdrink inzwischen.
Ja, Thomas Schaf.
Haben wir es hier schon mal getrunken? Nein.
Ja, ist doch.
Doch, haben
schön,
wir.
Schön, dass du dich nicht dran erinnerst.
Habe ich direkt verdrängt. Muss ein Riesenerlebnis gewesen sein.
So, super easy. Oh,
Löffel schon drin, geil.
Eigelb,
O-Saft. Da rein. Das flutscht. Boah. Es ist mehr schön weiß klumpig, als gelb, plump. Aber gut, das ist egal. Hoffentlich bei dir auch.
Gut durchrühren. Und dann würde ich sagen, kloppen wir uns aus dem Kopf.
Ne? Ja, warte. Das ja, muss hier komm. Vernünftig angemixt werden, sonst ist das kein Vergnügen.
Übertreib's nicht. Darf ich itten?
Gut.
Cheers.
Oh, mir läuft das Ei aus dem Mundwinkel.
Ich finde das mittlerweile überraschend gut. Muss ich wirklich sagen. Und wenn uns das nach vorne bringt, umso besser.
So, ja, ich bin kein Fan, aber alles fürs Team.
Ja, klar. Wir trinken den SV Werder Bremen nach vorne. Oder so ähnlich.
Ja, aber du hast es gerade eben völlig richtig gesagt. Ein 3:0 gegen Lüneburg reicht nicht für den harten Sprit, also für besondere Anlässe. Trotz aller Füllkrug-Euphorie und trotz allem, ja, souverän eine Runde weiter. Letztes Jahr war die Ratlosigkeit groß nach dem Ausscheiden gegen Bielefeld. Das hast du dies Jahr nicht. Aber geil war das auch nicht. Nee. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Nee, gegen den Oberligisten. Also das hat gereicht. Sie haben nie gewackelt. Sie haben das seriös irgendwie runtergespielt. Aber dass man jetzt sagen kann, hey, gegen eine Mannschaft, die 4 Klassen tiefer spielt, das hat richtig Bock gemacht. Die haben sich richtig irgendwie eingespielt. Da waren gute Spielzüge zu erkennen. Boah, eher nicht. Also so richtig viel Drive jetzt Richtung Freiburg konnte ich aus dem Spiel nicht ziehen. Was offenbar ja auch allen Beteiligten so ging, denn sowohl Sportchef Fritz, Trainer Thune, Marco Friedl als Kapitän, die klangen hinterher alle, wie ich finde, für den frühen Zeitpunkt, den maximal frühesten Zeitpunkt der Saison, direkt nach dem ersten Pflichtspiel, ja schon ziemlich angefressen mit sich selbst, sodass ich trotz deiner Euphorie ein bisschen das Gefühl habe, so richtig happy ist beim SV Werder Bremen und auch im Umfeld des Vereins keiner, gerade so eine Woche vor Pflichtspielauftakt. Würde mir natürlich wünschen, dass wir nach Freiburg von ganz anderen Themen reden, aber so aus einem Guss wirkt das alles noch nicht.
Blicken wir mal auf die Mannschaft. Der SV Werder Bremen hat mal wieder sehr viele Verletzte und auch auf dem Transfermarkt ist ja nun einiges passiert. Romano Schmid ist gewechselt, Koulibaly ist weg. Und dann fragt man sich natürlich, wie ist der SV Werder Bremen aufgestellt? Was taugt der Kader für die neue Saison? Wir machen ja heute auch so ein bisschen den Werder-Check. Und deswegen lasst uns da direkt eintauchen. Wie bewertest du den aktuellen Kader? Ist ja einiges passiert. Fass doch mal zusammen, dann muss ich das nicht machen.
Ja, mal eben so 3 Monate in 2 Minuten jetzt. Nein, insgesamt, glaube ich, sind während des Sommers viele gute Sachen passiert. Oskar Wojcik für die Innenverteidigung, Chuki fürs zentrale Mittelfeld, Ludovic Reis jetzt vor kurzem noch auch fürs Mittelfeld. Da sind gute Namen gekommen, auch Cedric Itten für vorne kann eine Option sein, Füllkrug haben wir jetzt schon drüber gesprochen, also mit den Transfers kann man, kommen wir sicherlich gleich auch noch zu, auch wenn noch welche fehlen, insgesamt einverstanden sein. Du hast aber eben auch, Chuki habe ich gerade angesprochen, Wojcik auch, Namen dabei, bei denen du nicht genau sagen kannst, starten die sofort durch, kommen die in der Bundesliga sofort zurecht oder braucht es da eben noch Anlauf und dementsprechend Wartezeit, so dass ich mich, um ehrlich zu sein, schwer damit tue, zu sagen, diese Mannschaft ist super gefestigt und total in Tritt. Das sicherlich nicht. Diese Mannschaft wird Riesenprobleme kriegen und von Spieltag 1 an nur gegen den Abstieg spielen, würde ich so auch nicht unterschreiben. Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, wo man definitiv einen Haken dran machen kann, ist die Torwartposition. Mhm. Ob jetzt Hein oder Schlager, mir persönlich ganz egal. Beides gute Keeper, wird in der laufenden Saison kein Thema sein, dass du beim SV Werder eine Torwartdiskussion bekommst, weil wenn einer schwächelt, spielt der andere und Bundesliga-Format haben die definitiv beide. Ja, und in allen anderen Mannschaftsteilen hast du schon noch Fragen. Ehren Dingci habe ich eben vergessen für einen Sturm, sicherlich auch ein schlauer Transfer, aber wie gut das zueinander findet und sich einspielen kann, das wird sich zeigen müssen, denn, und da bin ich wieder beim Lüneburg-Spiel, man hat da einfach deutlich gesehen, ja, so wirklich drin in Abläufen und Automatismen ist dieses Team nicht. Da gibt es sicherlich Gründe für, aber das sorgt bei mir etwas dafür, dass ich schon noch mit einigen Fragezeichen, Vorfreude ja, aber auch mit einigen Fragezeichen auf Freiburg schaue, ob das tatsächlich ja ein guter Saisonstart wird oder wer da eher holprig in die Saison kommt.
Und da muss man auch mal abwarten, wie gut wer da die Verkäufe verkraftet, insbesondere Romano Schmid. Für 8,5 Millionen gewechselt, meine ich. Und eben Koulibaly nach Toulouse für 20 Millionen. Und da haben sich schon wieder viele aufgeregt und haben gesagt, ey, wie kannst du Koulibaly für 20 Millionen abgeben? Erzähl doch mal bitte, warum das kein schlechter Deal ist.
Naja, weil nach allem, was bekannt ist, es der einzig mögliche Deal war. Du hättest natürlich die Option gehabt zu sagen, nee, Straßburg 20 machen wir nicht, danke. Mhm. Dann wärst du aber das Risiko eingegangen, dass Straßburg nicht nochmal nachbessert und auch kein anderer Club mehr um die Ecke kommt und du am Ende, am Deadline-Day oder einen Tag vorher, ja, zu einer Art Panikverkauf dann vielleicht sogar nur für 16, 17 Millionen gezwungen wirst oder aber komplett auf dem Spieler sitzen bleibt. Was, und auch das haben ja viele gesagt, ach, dann haltet den doch noch ein Jahr, für Werder keine realistische Option gewesen wäre, weil der Verein das Geld braucht, um wirtschaftlich sein Geschäftsjahr nicht vor die Wand fahren zu lassen. Also Koulibaly musste in diesem Sommer gehen. Und zur Wahrheit dieses Deals gehört, es gab für diesen Spieler nie den großen Markt, von dem alle, auch wir, auch als Medienvertreter, im Frühjahr noch ausgegangen sind.
Was 40 sind da, Millionen, 50 Millionen, alles Quatsch.
Was sind da für Summen gehandelt worden? Ach, ich glaube, zu dem Zeitpunkt nicht mal Quatsch. Da hat er gespielt, da hat er mit seinen Profilen, die er mitbringt, Linksfuß, großgewachsener Innenverteidiger, noch jung. Natürlich sind solche Spieler per se gefragt auf dem Markt, aber da ist um den Spieler, um Karim Koulibaly herum, eine Art Blase entstanden, so muss man es fast nennen, die am Ende dann einfach geplatzt ist, sodass aus kolportierten 40, 50 Millionen am Ende nur 20 werden. Für Werder immer noch der zweitteuerste Spielerverkauf der Vereinsgeschichte nach Diego. Und man darf dabei, das kommt mir persönlich etwas zu kurz, nicht vergessen, der ist für 60.000 Euro vom HSV gekommen.
Absolut.
Also die Marge, die man da am Ende rausholt, die ist mehr als stattlich. Und Wo man Werder so ein bisschen ja Versäumnis ankreiden kann, ist bei der Moderation dieser Summen. Einerseits, dem wurde nie klar widersprochen. Werder hat das auch ganz gerne so im Raum stehen lassen, 40 bis 50, wahrscheinlich in der Hoffnung, man bekommt das. Damit bedienst du die Erwartungshaltung natürlich auch ein Stück weit. Mhm. Und es wurde sehr, sehr früh, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals bei einem Werder-Profi war, gesagt, ja, der soll gehen im Sommer. Mhm. Der steht im Schaufenster und ja, das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, den Preis weiter hochzutreiben. Man darf aber insgesamt nicht vergessen, dass die Gemengelage sich ab dem Frühjahr aus Werder-Sicht rund um Karim Koulibaly denkbar schlecht entwickelt hat. Der hat den Endspurt der vergangenen Saison verletzt verpasst, konnte sich nicht mehr in den Fokus spielen. WM war bei ihm kein Thema, war er nicht dabei. Da haben andere auf sich aufmerksam gemacht. Und dann wechselt der mitten im Transfersommer zur absoluten Unzeit für Werder seinen Berater. Und das auch nicht geräuschlos, eben schnell über Nacht, sondern über Wochen herrschte da Unklarheit, wer vertritt den Spieler jetzt eigentlich, wie einigen sich die Agenturen. Auch das hat mögliche Interessenten auf andere Optionen umschwenken lassen, sodass am Ende, nach allem, was wir wissen, ein einziges konkretes Angebot für diesen Spieler eingegangen ist, nämlich von Straßburg. Das wurde dann noch nachgebessert bis auf besagte 20 und ja, am Ende war es für Werder ein Friss-oder-Stirb-Deal und das ganz große Risiko haben Clemens Fritz und sein Team nach hinten raus gescheut, was ich aber auch für vernünftig halte. Ja. Wenn dieser Spieler am Ende nicht verkauft wird oder nach hinten raus zu einem geringeren Preis, dann hast du ein Riesenproblem. Von daher, ja, ist das ein ordentlicher Transfer, der, wenn man auf seine Entwicklung und auf seine Entstehungsgeschichte guckt, aber sicherlich einen Beigeschmack hat.
Gut zusammengefasst, glaube ich. Oder, Trainer?
Alles, was er sagt, hat Hand und Fuß.
Total, deswegen sitzt er ja auch hier. Lass uns noch kurz über den Abgang von Romano Schmid reden. Hättest du ihn abgegeben nach Italien für 8,5 Millionen?
Ja.
Ja.
Nächstes Jahr wäre er ablösefrei gewesen. Ist ja schon seit Jahren, muss man sagen, Verkaufskandidat. Verkauf letztes Jahr wäre natürlich besser gewesen, 2 Jahre vor Vertragsende, weil die Summe dann dementsprechend höher oder die eigene Verhandlungsposition besser. Das hat nicht geklappt, was nicht an Werder gelegen haben soll, sondern einfach daran, dass es keinen Markt gab für Romano Schmid. Es kam kein Angebot für diesen Spieler rein. Und der Schritt jetzt nach Italien zu Frosinone, Erstliga-Aufsteiger, zeigt ja auch so ein bisschen sicherlich ein spannendes Projekt dort und eine spannende Liga auch für Romano Schmid. Aber dass er eben auf dem Radar der ganz großen Clubnamen nicht vorhanden ist und deswegen ein Deal, der in meiner Sicht für den Verein, für Werder absolut in Ordnung ist, mit der Einschränkung, eigentlich hättest du den letztes Jahr verkaufen müssen. Leistungsträger ein Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit zu verkaufen, immer schlecht für Vereine, weil du in einer maximal bescheidenen Verhandlungsposition bist. Nächstes Jahr geht der für lau oder wir müssen dieses Jahr nehmen, was man noch kriegen kann. Das ist dann in aller Regel deutlich weniger, als es ein Jahr zuvor gegeben hätte. So jetzt aber okay, Schmid wollte den Schritt weg, Werder war bereit, ihn abzugeben. Haken dran.
Ich glaube, dass das Spiel des SV Werder Bremen ohne Romano Schmid ein anderes wird und ich glaube sogar ein besseres wird. Romano Schmid, toller Typ, ich will ihn hier überhaupt nichts in Abrede stellen. Aber das ging aus meiner Sicht dann zu wenig nach vorne.
Ja, du hast bei ihm ja immer die Problematik Torgefahr selber aus dem Spiel heraus eigentlich gleich null. Auch wenn er bei der WM natürlich dieses Wahnsinnstor für Österreich schießt. Aber wenn man sich die Ausbeute für Werder anguckt, das war dürftig.
Ja.
Auch Assists in den letzten Jahren, ging so. Und dann gibt's ja diese Statistik, aber der drittletzte
34.
Platz,
Ballkontakt vor dem Spitz Einwurf.
Gesagt, da ist er tatsächlich top. Und wenn du mit Trainern sprichst, mit Leuten wirklich aus dem Maschinenraum des Fußballs sozusagen, die sagen, ey, ja, das ist tatsächlich wichtig, das ist kein Quatsch, ja, das denkt man sich nicht aus. Aber es ist offenbar als Skill oder als gute Statistik auch nicht wichtig genug, dass in Italien eben Juve oder AC Mailand oder Neapel kommen, sondern am Ende ist es halt Frosinone und ich glaube, dass passt gut und sagt über diesen ganzen Transfer eine Menge aus.
Alles Gute, Romano Schmid. Was passiert denn jetzt noch beim SV Werder Bremen auf dem Transfermarkt?
Das ist eine sehr gute Frage. Stand jetzt ohne Verkäufe sehr wahrscheinlich nix. Klammer auf, vielleicht Leihen, Klammer zu. Mhm. Sie suchen nach wie vor einen Rechtsverteidiger und brauchen den auch händeringend. Sieht man ja jetzt, Pokalspiel gegen Lüneburg, hat Mick Schmetkens da gespielt, macht das ordentlich, gegen den Oberligisten ohnehin zu erwarten. Tag darauf, gestern Sonntag im Testspiel gegen Meppen, spielt Marco Gröll dann da, zumindest in der erste Halbzeit, macht das auch ordentlich, aber beides natürlich absolut improvisierte Lösungen, nichts, wo du eine ganze Saison mit angehen kannst. Und ganz nebenbei hat Daniel Thune gestern nach dem Mappentest ja auch noch so die kleine Hiobsbotschaft gedroppt. Auch Mitchell Weiser kann ich seriös überhaupt nicht beantworten, wann der wieder da ist. Das ja sorgt schon ein bisschen für Fragezeichen.
Das kann doch auch nicht sein. Warum dauert das so lange? Verdammte Angst.
Weiß niemand. Also der Kreuzbandriss, so hat es Thune gestern erklärt, ist auskuriert. Haken dran. Das ist kein Thema mehr. Das ist alles so verheilt, wie es sein sollte. Aber nach einer so langen Pause sind es aktuell wohl muskuläre Beschwerden, die nach Belastung immer wieder auftreten. Mhm. Man kennt das ja leider aus Bremen, aus vielen anderen Beispielen schon. Gleiches gilt für Felix Agu. Nicht das mit dem Kreuzbandriss, aber das mit den anhaltenden Problemen. Kennt man da auch schon lange, so dass Thune sagt, er kann mit beiden Spielern nicht planen und kann noch nicht mal absehen, wann er mit beiden planen kann. Heißt, du hast Olivier Demann, der hinten links sowas von gesetzt ist und wahrscheinlich nach jedem Abpfiff sofort in Watte gepackt wird. Der darf sich auf keinen Fall verletzen. Ja, und rechts die Kompromisslösung, entweder Schmetkens, Thune, geht halt nicht für eine ganze Bundesliga-Saison. Also da muss definitiv was passieren. Am besten einer für die rechte Seite, der im Notfall auch in der Mitte mal spielen kann, weil das kommt ja auch noch oben drauf. Niklas Stark als Innenverteidiger auch nicht wirklich planbar für die Saison wegen chronischer Hüftbeschwerden. Also da wackelt es schon und da ist definitiv Bedarf da. Was mich ja ein bisschen ratlos zurücklässt, du hast es gerade schon gesagt, wie kann das sein? Weisers Kreuzbandriss ist ewig bekannt, dass Felix Agu leider für den Jungen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird, ist auch bekannt. Jetzt ist noch eine Woche, bis das Transferfenster schließt. Ja, und du hast für diese Position noch gar nichts getan. Schwierig. Also da muss definitiv noch was passieren. Ich glaube zwar, wenn der Rest perfekt funktioniert und die Mannschaft eingespielt ist und wie aus einem Guss auftritt, dann kannst du wahrscheinlich auch mit einem Mick Schmetkens hinten rechts vernünftig durch die Saison kommen. Aber da man das vom SV Werder im Moment in Gänze nicht sagen kann, brauchst du da eine verlässliche Lösung. Und ich gehe davon aus, dass sie hart dran arbeiten werden, um aber wirklich Geld dafür auszugeben, muss erst wieder Geld rein, denn auch das gehört nach dem Koulibaly-Verkauf zur traurigen Werder-Wahrheit. Viel Kohle ist nicht da.
Reden wir gleich noch drüber. Lass uns aber kurz über einen Lichtblick der Vorbereitung sprechen. Erif Benagi.
Ja.
Junger Mann, geht voll ab, alle finden ihn geil, schließe mich an.
Total, absolut unbedarfter, lockerer Typ und das bringt er auf den Platz. Im Trainingslager im Zillertal hat er mir schon sehr gut gefallen und die Form hat er mit zurück nach Bremen genommen. Auch jetzt im Pokalspiel gegen Lüneburg hat er in der zweiten Halbzeit zwei Aktionen gebraucht und hat schon mehr bewegt als Bangula in der kompletten ersten. Für mich, Daniel Thune geht das nicht ganz mit, kann ich gleich noch was zu sagen, aber für mich hat der im Vergleich mit Jinma und Bangula gerade sogar die Nase vorn. Also ich meine, ich bin kein Fußballtrainer, aber ich sagen, ey, schmeiß den rein, lass den spielen. Der hat gerade so einen Lauf, der ist, wird gelobt auch von den Teamkollegen. Niklas Füllkrug ist drei Tage da und sagt, ey, was ist das für ein cooler Typ? Also der scheint auch im Team anzukommen und hat seine Chance verdient. Thune, wie gesagt, nach dem Mappentest erklärt, ja, der hat aber auch schon noch seine Themen. So aus Trainersicht, taktischer Natur natürlich, da läuft noch nicht alles gut. Für Minuten ist er Kandidat, Startelf eher nicht, aber ich bin mir sicher, wenn der so weitermacht, der wird sich seine Spielzeit bei Werder erkämpfen und verdienen.
Daniel Thune guckt ja jede Folge eingedeiht, insofern hat er das den Hinweis jetzt auch, ja, aufgenommen, den Ball aufgenommen, jetzt muss er nur verwandeln, also den jungen Mann einfach mal spielen lassen, öfter, regelmäßig und dann wird das schon. Was ist mit Bangula? Was ist da los?
Ja, ganz, ganz schwierig, großes Rätsel. Ich habe ja im letzten Jahr ihn wirklich oft verteidigt, auch in Gesprächen hier in der Redaktion oder auch mal so mit Fans am Stadion, dass ich dachte, ja, junger Spieler, kommt nach Deutschland, Familie nicht da, gebt dem Zeit, gibt genug Beispiele von Spielern, die im ersten Jahr Bundesliga keine Rolle gespielt haben und mit Verzögerung dann plötzlich doch ein echter Gewinn waren, das traue ich ihm auch nach wie vor zu. Und in der Vorbereitung gab es auch durchaus gute Ansätze. Dieser Auftritt gegen Lüneburg, da fragt man sich dann aber schon auch, so, wo kommt das plötzlich her? Wenn selbst hinterher der Kapitän, also Marco Friedl, sagt, ey, es war taktisch klar besprochen, taktische Vorgaben, die Flügelspieler rücken ein, wenn die Außenverteidiger hochschieben, die Innenverteidiger andribbeln, macht der in der ersten Halbzeit nicht einmal. Macht er einfach nicht. Dann fragt man sich, gibt's da Verständigungsprobleme, Verständnisprobleme? Ja. Ist das Lustlosigkeit, will ich dem nicht unterstellen, aber es war zu wenig unterm Strich und man merkt bei Werder auch, dass die Geduld nicht aufgebraucht, aber schon endlich ist, weil der hat ja ganz gut einen verbal auch mitgekriegt nach dem Spiel von Friedl, von Thune, also ewig viele Chancen wird er nicht mehr kriegen. Mittwoch gibt's eine Nachhilfestunde, hat Tune angekündigt. Nochmal intensives Videotraining in der Hoffnung, der begreift, was von ihm verlangt wird und kriegt dann sein Potenzial auf den Rasen. Das hat er letzte Saison ja mal gezeigt.
Straf dich, Junge, bring es auf den Platz.
Aber da muss jetzt mehr kommen, weil ansonsten bin ich tatsächlich dafür und dabei zu sagen, dann lass lieber Erif Benagi spielen, weil der hat gerade eine Art Momentum.
Ja, machen wir den Mist ja auch. Also der Trainer, haben wir ja schon besprochen. User-Fragen machen wir jetzt. User-Fragen, Loser, Jingle vorher frei.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Geht los mit nor.t.man. Nordman. Ich hatte schon Angst, dass es wegfallen würde, da es jetzt Daily Deich gibt. Freue mich schon wieder darauf, ganz schnell und oft von Europa zu träumen. So nämlich. Ja, Daily Deich, neues Format, das tägliche News Update. Jeden Tag. Bei YouTube und natürlich in der Deichstube, in der App und so weiter. Zieh euch das rein. Ist gut, aber natürlich gibt es weiterhin eingedeicht. Natürlich!
Du musst jetzt ja auch nachlegen, ne? Daily Deich täglich. Müssen wir auch mal hier über tägliche Produktion nachdenken.
Ja, genau. Das klären wir aber anders. Ich will doch hier gerade sagen, dass wir natürlich weiterhin an die ganz großen Ziele des SV Werder Bremen glauben. Der SV Werder Bremen hat noch kein Saisonziel ausgegeben. Wir übernehmen das hier stellvertretend.
Haben sie doch.
Was denn?
Stabile Saisonspiele, so, nichts ja. mit dem Abstieg zu
ja,
tun haben.
Ja, das Übliche. Wir definieren das Ziel hier natürlich neu. Das werden auch alle mittragen, vor allem gehe ich fest von aus. Der SV Werder Bremen will natürlich nach Europa.
Wie Don't sollte es believing. Anders sein?
Na klar, aber mal im Ernst. Also wenn ich die Kommentare schon wieder lese, auch bei diesem Fragenaufruf hier für eingedeicht, da ist schon wieder so viel negative Grundstimmung drin. Ja, die Saison hat noch nicht mal angefangen und die Leute sind schon wieder voll auf ja, Arsch und sagen schlecht. Lass ich hier nicht zu.
Wobei man da aber auch sagen muss, ein Stück trägt der Verein da selbst zu bei. Natürlich kann Werder sich nicht hinstellen, ohne sich lächerlich zu machen und sagen, hey, wir wollen nach Europa. So, das ist völlig klar. Aber du hast halt auch dieses ständige Erklären, wir haben kein Geld. Wir können eigentlich gar nichts machen. Wir können wenig tun. Das kann man natürlich irgendwie Erwartungsmanagement nennen. Hey, dass draußen nicht alle durchdrehen, sondern wissen, was sie hier bekommen können. Das macht dich aber irgendwie als Club auch klein. Wir haben über Koulibaly gerade gesprochen, dieses Jahr, der soll im Sommer gehen. Du hättest natürlich auch über ein Narrativ nachdenken können, nee. Plan fest mit dem, bester Mann. So, ne? Wer den haben will, also nee, da muss man richtig in die Tasche greifen. Und du hast so das Gefühl, jetzt auch das Lüneburg-Spiel, streiten wir uns überhaupt nicht drüber, es war kein gutes Spiel. So, und da darf jeder Fan und da darf auch jeder Journalist völlig zu Recht sagen, ey, das war Mist. Wenn ich Werder-Mensch wäre, hätte ich mich nach dem Spiel aber hingestellt und gesagt, ey, was wollt ihr eigentlich? Wir haben 3-0 gewonnen, das war nicht toll, aber wir sind weiter und wir haben richtig Bock auf die Saison. Lass mal Fülle in Schwung kommen, lass mal Reis weitermachen. Ja, also so ein bisschen aus sich heraus, also vom Verein heraus, Lust machen und sagen, ey, das wird ein geiles Jahr, wir haben Bock, wir sind vorbereitet. Und egal, mit wem du gerade sprichst, ja, okay, es liegt dann natürlich auch an kritischen Fragen, die beantwortet werden, gehört alles dazu. Aber egal, mit wem du sprichst, du hast im Moment so ein bisschen das Gefühl, die Botschaft lautet eher, ja, dann fahren wir jetzt mal nach Freiburg und gucken und es wird schon irgendwie gut gehen. Hoffentlich. So. Also sie strahlen keine Stärke, keinen großartigen Glauben an sich selbst aus. Ich hoffe, dass sich das noch ändert. Niklas Füllkrug ist natürlich prädestiniert dafür, das zu tun. Aber diese Selbstverzwergung, Selbstverzwergung. Ja, fällt mir zumindest auf im Moment.
Ja, Selbstverzwergung machen wir hier natürlich nicht. Es ist womöglich die einzige Phase der Saison, in der man völlig zu Recht optimistisch, euphorisch sein kann. Na klar kann es sein, dass der SV Werder Bremen
100% Pflichtspiele gewonnen
gegen den SC Freiburg eine Performance abliefert, die uns alle wieder runterzieht. Aber bis dahin möchte ich davon ausgehen, dass das eine richtig geile Saison wird. Ich freue mich da drauf, ich habe Bock und vielleicht können wir alle mal mit so ein bisschen mehr Grundoptimismus
in
die Saison gehen, bevor überhaupt das erste Bundesligaspiel gespielt ist. Ja, ganz gut.
Ja. Ich freue mich schon auf Sonntagabend, wenn wir nach dem Spiel sprechen. Ich dann sagen muss, Timo, komm, ey, geht die Welt nicht von unter. Vielleicht auch nicht.
Frag mal einen die Fülle, was der vorhat mit dem SV Werder Bremen. Fülle, was hast du mit dem SV Werder vor?
Champions League spielen.
So nämlich. Ja, vielleicht war das ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Kann natürlich sein.
Weiß man nicht. Nee, weil du das Original nochmal angucken.
Ja, aber wenn man dran glaubt, wie ist es dann, Trainer?
Dann würde ich sagen, Sky is the limit.
Richtig! So, That's the spirit. So, ja. So machen wir es hier. Nächste Frage. Werder Power 2022. Könnt ihr bitte mal für Dumme erklären, warum wir mal wieder pleite als pleite sind? Vielen Dank.
So. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die nicht nur für Dumme, sondern grundsätzlich total schwer zu erklären ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. So richtig begriffen oder anders formuliert, so richtig überzeugt hat mich die Erklärung seitens des Vereins, oder gab ja kein offizielles irgendwie Statement, aber das, was man so zusammentragen kann, auch nicht, weil du natürlich drauf guckst und sagst, ihr nehmt doch Geld ein durch Flutlichtpartner, ihr habt eine Investorengruppe, okay, die Summe ist überschaubar, meinetwegen, ihr habt teure Spielerverkäufe getätigt, Koulibaly, Schmid, Backhaus, okay, letztes Geschäftsjahr trotzdem, und trotzdem so handlungsunfähig. Dann kommen natürlich Begründungen wie, ja, LZ, große Investitionen, Infrastruktur, Kreditlasten, etwa 50 Millionen noch auf dem Stadion. Also die Verbindlichkeiten gibt es, das stimmt alles. Trotzdem fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein, dass ein Verein so wirtschaftet, dass dein Sportchef für 20 Millionen Euro einen Spieler verkauft, du dem aber sagen musst, ja, aber wirklich viel davon reinvestieren in den Kader kannst du nicht. Und die Gründe und Erklärungen, die Werder dafür abgibt, die sind natürlich, das ist entspricht den Tatsachen, das ist so, es gibt Verbindlichkeiten, und die werden mit Sicherheit nichts bunkern, weil die sagen, nö, wir haben ganz viel Geld, aber wir wollen es halt nur nicht ausgeben. Trotzdem fällt das schwer, das nachzuvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da rätsel ich, um ehrlich zu sein, auch noch ein bisschen.
Fakt ist, es ist kein Geld da.
Es ist kein Geld für, das ist ja immer die Einschränkung, die von Offiziellen dann kommt, für keine großen Sprünge da. Und die Aussage von Clemens Fritz nach dem Koulibaly-Verkauf war ja auch sehr deutlich zu sagen, eben diese großen Sprünge sind nicht möglich. Und sie sind weiterhin auch auf Transfererlöse angewiesen. Wenn man das Ganze jetzt für diesen Sommer so stehen lässt, sage ich noch, naja, okay, der Kader ist sicherlich noch nicht fertig, aber auch keine Großbaustelle mehr, kurz vor Bundesliga-Start. Wenn ich das aber auf die nächsten Jahre hochrechne und mir denke, ah, okay, ihr habt jetzt Koulibaly, Schmid, also 28 Millionen Euro in diesem Sommer Spieler verkauft, davon kannst du abziehen, Wojciech, Hein gekauft für 6, also 22 Millionen an Transfererlösen gehabt, und könnt davon aber nichts mehr ausgeben. Was machen wir denn dann in den nächsten Jahren, wenn du nicht 20, 28, 30 Millionen Euro mit Transfers einnimmst? Also perspektivisch gesehen, ja, ist das, scheint das ein wirtschaftlicher Überlebenskampf in der Bundesliga zu sein, der härter ist denn je. Und du brauchst sehr wahrscheinlich einfach mal wieder, als wäre es vorgestern erst so gewesen, ein dickes Jahr, das dir sportlichen Erfolg bringt. Du musst, um dein Lieblingswort zu bedienen, irgendwann diesen Europa-Bock, sagt man ja so, umstoßen, irgendwie über sportliche Kanäle wieder Einnahmen generieren. Denn alles drumherum scheint, das ist der Eindruck, ausgeschöpft. Stadionkapazität kannst du nicht erweitern. Es ist alles vermarktet, was zu vermarkten ist. Du hast das jahrzehntelange Thema Investor mit diesem regionalen Bündnis sogar abgeräumt. Also es wirken alle Felder besetzt, aber es reicht nicht, dass du sagen kannst, so, und jetzt investieren wir richtig weiter. Wobei dazu gehört, 40 Millionen Euro für LZ Fußballcampus gibt es natürlich auch nicht jedes Jahr aus. Das trägt in diesem Jahr auch dazu bei, dass wenig möglich ist.
Werder bleibt ein Verkaufsverein. Xjegoma. Warum müssen wir unsere Spieler unbedingt unter Marktwert abgeben? Es muss doch möglich sein, in der finanziellen Situation hart zu bleiben. Ja, aus genannten Gründen.
Ja, man muss dazu eben auch sagen, so ein Marktwert, und das ist ja bei Transfermarkt.de, sind ja wirklich Größenordnungen, an denen sich inzwischen ja die Branche auch orientiert. Also wir haben es ja hier auch schon oft genug erklärt, das wird nicht gewürfelt oder da sitzt nicht irgendjemand, der sich was ausdenkt, sondern das wird schon schlüssig und sinnvoll hergeleitet. Am Ende steht da aber einfach eine Zahl. So, und die hat mit der Realität nicht immer zwingend etwas zu tun, weil, wie es überall in der freien Wirtschaft ist, der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Und dann nehmen wir nochmal das Beispiel Koulibaly. Wenn ich einfach die Nachfrage nach diesem Spieler nicht habe, dann drückt das logischerweise den Preis. Werder hat monatelang auf ein Wettbieten gehofft, hat darauf gehofft, dass die Premier League vielleicht anspringt und irgendein Verein sagt, so, 26 Millionen, und der nächste kommt und sagt, nee, 30, und ist nicht passiert, dann musst du am Ende als ein Verein wie Werder Bremen das nehmen, was geht, auch wenn das viele sicherlich auch innerhalb des Weserstadions ein bisschen enttäuscht.
Geht Jens Day noch?
Nein, ich glaube nicht.
Und wenn dann natürlich nur für 50 Millionen.
Ja, du kannst jetzt, wir sind eine Woche vor Saisonstart, wir sind eine gute Woche vor Transferschluss. Also ich würde mir sogar überlegen, wenn da einer kommt und sagt, hier sind 17, 18 Millionen, wirtschaftlich, klar, musst du es machen, aber unter den genannten wirtschaftlichen Voraussetzungen wiederum, es wäre da dann wirklich noch in der Lage, das sportlich auf dem Transfermarkt kompensieren zu können, würde ich ein dickes Fragezeichen dran setzen. Stay selbst wollte unbedingt nach Hoffenheim, wollte auch sehr, sehr gern nach Griechenland. Wie wir gehört haben, gab es eine Art internes Ultimatum, nicht an den Spieler, sondern das hat Werder sich selbst gestellt, nach dem Pflichtspielauftakt geben wir den nicht mehr ab. Dieses Ultimatum ist inzwischen abgelaufen. Wenn jetzt nicht wirklich noch irgendein unmoralisch hohes Angebot kommt, dann wird der bleiben, denn anders als Schmied, ganz wichtiger Unterschied, hat der bis 28 noch Vertrag. Kann man wieder sagen, nächstes Jahr geht er dann aber viel günstiger. Ja, aber den jetzt sportlich aus dieser Mannschaft rauszunehmen, ich glaube, dann fällt dir wahrscheinlich sogar das Wort Europa schwieriger.
Na, das warten wir mal ab. Rini-Grott. Was ist nun los mit Salim Moussa? Aufgrund der Berateraussagen müssen wir uns nun Sorgen machen, dass er uns verlässt? Erzähl mal bitte kurz, was da los gewesen?
Der Berater Danny Bachmann, der gleichzeitig auch Berater von Nick Woltemade ist, hat sich in der Bild-Zeitung zu Wort gemeldet und relativ deutlich seinen Unmut kundgetan darüber, dass Moussa im Pokal, ich glaube, 6 Minuten irgendwie nach hinten raus Spielzeit bekommen hat. Füllkrug Startelf, dann Itten eingewechselt, Moussa erst spät und sagte sowas, ich habe es jetzt im O-Ton nicht im Kopf, aber das sei in den Gesprächen mit den Verantwortlichen anders besprochen worden und man müsse sich jetzt seine Gedanken machen. Das ist natürlich ein Satz, der eine Riesentür öffnet, weil das nur bedeuten kann, Gedanken machen, ob der Spieler nicht noch geht. Ich bin ehrlicherweise, war ich ein bisschen überrascht, dass ein Berater mit so einer Aussage nach dem ersten Pflichtspiel öffentlich in Erscheinung tritt. Ja,
viel zu früh, was soll das?
Danny Bachmann eigentlich ein, und nicht nur eigentlich, ein sehr seriöser Berater, selber schon mehrfach mit ihm zu tun gehabt, auch rund um die Personalie Woltemade, der für sich aber irgendwann offenbar den Kurs ein bisschen geändert hat, dieses, ja, ich sag mal, Diskrete im Hintergrund nicht mehr nur bedient, hat bei Woltemade damals rund um den angestrebten Bayern-Transfer ja auch ein, zweimal von sich reden machen und ja, dürften Aussagen sein, die bei Werder überhaupt nicht gut angekommen sind. Die andererseits aber auch zeigen, ey, der Junge kann was und der Junge will was und das müsste ihm hier in Aussicht stellen, denn einen guten Punkt hat Bachmann, hat er natürlich auf seiner Seite. Nick Woltemade hat in Bremen auch sehr, sehr spät Spielzeit bekommen und wie die Geschichte dann ausgegangen ist, wissen wir alle.
War aber noch ein anderer Trainer, jetzt ist Daniel Thun da, der Mann hat hoffentlich eine Spielidee und hat ja auch schon angedeutet, er könne auch mit zwei Stürmern spielen lassen.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass Werder Moussa noch abgibt. Also ja. Clemens Fritz hat das vor ein paar Wochen nicht nur bei Moussa, sondern auch noch bei 3, 4 anderen Talenten sogar kategorisch ausgeschlossen gesagt, das ist kein Thema. Und ich glaube nicht, dass er nach so einer Aussage jetzt den Plan ändert. Und ich schätze auch Salim Moussa nicht so ein, dass der so kreuzunglücklich ist, dass er sagt, ich muss hier weg, egal wohin, verleiht mich. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war eher ein strategisches Mittel, um frühzeitig Druck aufzubauen von der Spielerseite aus. Für den Verein natürlich unschön, aber ja, am Ende hätte bei Werder sicher auch keiner was dagegen, wenn Moussa spielt und trifft. Die Chancen, die er sicherlich bekommen wird, muss er dann nur nutzen.
Kommt gegen Freiburg rein und schießt ein Tor. So.
Ja. Dann wir haben wir andere Themen
gehört. Nächstes Spiel, das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison gegen den SC Freiburg. Hier mal die Einschätzung von Fülle zum Saisonauftakt.
Freiburg ist nie einfach, Freiburg ist immer schwer. Es ist ein guter Gegner und wir werden alles tun, läuferisch und energetisch, um dort einen guten Auftritt und ja, ein gutes Ergebnis hinzulegen, weil der erste Spieltag da natürlich schon hilft, wenn man mit einem kleinen Flow startet. Und dann muss man ein Gefühl für die Liga kriegen. Ich glaube, nach der WM wissen viele Mannschaften gerade noch nicht so richtig, wo sie stehen. Ich kann es auch noch nicht so richtig sagen, aber ich glaube, dass wir zumindest eine gute Grundqualität jetzt haben. Und wie gesagt, vielleicht passiert ja auch noch das eine oder andere im Kader, was du gerade angesprochen hast. Aber die Grundqualität ist, glaube ich, da. Ich glaube, man kriegt gute Jungs auf den Platz und man wird auch ein paar gute Jungs dahinter haben, die nochmal Druck ausüben können. Und dann ist es wichtig, dass man eine besondere mannschaftliche Geschlossenheit hat, um über den mit uns konkurrierenden Mannschaften am Ende zu stehen.
Der Plan ist klar. Gegen Freiburg erstmal 3 Punkte.
Ja, alles andere ist ja Quatsch.
Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich glaube an ein 1:1. Ich glaube, wer da nimmt was mit.
Glaub mir, es will ja keiner. Hätte ich auch gesagt. Sag ich auch. Auch 1:1.
Dann tipp du nur auf den Torschützen. Dann hast du auch was Eigenes.
Ja, Musa. Habe ich ja schon gesagt. Ne? Kann ich mir ja schlecht jetzt selbst widersprechen. Ja.
Freiburger Tor macht Toni Jung.
Alles klar. Haben wir das ja auch geklärt. So, bleibt mir nur noch jetzt schon den Bums hier abzumoderieren. Lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Instagram. Ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only. Alles andere wird gelöscht. So, wie war's heute?
Ja, war scheiße. Macht keinen Spaß. Brauche ich nicht wieder.
Was? Wer war das?
Das war top.
Sicher? Fülle, kannst du das bestätigen?
War top.
Ach Mensch. Mensch, Keke. Wie war es denn für dich, Fülle?
Es hat so viel Spaß gemacht. Es war so leidenschaftlich. Es war so emotional.
Genau. Fand ich auch. Daniel, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Hast du ein bisschen Spaß gehabt?
Ich bin jetzt in Saisonstimmung. Jetzt kann es losgehen. Lüneburg hat mir wahrscheinlich auch ein bisschen rausgehört, hat mich so ein bisschen runtergezogen. Da geht mehr. aber jetzt mit Blick nach Freiburg. Neues Jahr geht wieder los. Und ich glaube, das ist für den Moment. Lass sie erst mal spielen und dann haben wir Ergebnisse, über die wir reden können. Das ist, glaube ich, für den Moment, für alle, die es mit dem SV Werder Bremen halten, die beste Nachricht. Der Ball rollt einfach wieder Woche für Woche. Und da haben wir doch alle Bock drauf.
Ja, mal gucken, wie lange wir da noch Bock drauf haben. Der SV Werder Bremen kann da auch sehr schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Aber nein, diesmal nicht. Es wird eine fantastische Saison. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und dann sehen und hören wir uns am nächsten Montag wieder. Dann hoffentlich mit einem Punkt, mindestens einem Punkt aus Freiburg im Gepäck. Bis dahin.
Locker bleiben, entspannt bleiben.
Genau. Danke dir, Fülle. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Gerne, danke euch und auf eine gute Saison.